Dieser Podcast wird präsentiert von Contiki Reisen, dem Spezialisten für Ihr Reiseerlebnis im Norden. Lassen Sie sich für Ihren nordischen Sommertraum inspirieren auf contiki.ch.
NZZ Akzent. Es mag oft wie ein eingeübtes, eher lästiges Ritual wirken, doch an diesem Abend ist es wirklich bemerkenswert. Der Wahlverlierer gratuliert dem Wahlgewinner.
Und zuallererst, wir leben in einer Demokratie, möchte ich dem Wahlsieger gratulieren. Der Wahlsieger, die AfD, ist jetzt stärkste Kraft im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze war das, kurz nachdem die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in seinem Bundesland bekannt geworden waren. Ergebnisse, die ihn mutmaßlich sehr stark schmerzen dürften. Seine Partei, die CDU, ist von gut 37% bei der vergangenen Wahl auf jetzt 18% Zustimmung gefallen. Die AfD hingegen von etwas über 20 auf fast 45% gewachsen.
Es ist aber auch so, das möchte ich hier sagen, auch als Ministerpräsident, weil manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie. Und die Menschen sind heute zur Wahl gegangen. Wir haben eine Wahlbeteiligung, die wahrscheinlich zwischen 75% und 80% liegt. Das hatten wir für eine Landtagswahl so auch noch nie.
Florian, Sven Schulze sah natürlich, muss man sagen, sehr geknickt aus, als er das eben gesagt hat. Hast du aus diesem Demokratiebekenntnis auch so ein kleines Zugehen auf die AfD rausgehört?
Das würde ich jetzt nicht überinterpretieren. Schulze macht ja zunächst wirklich tatsächlich etwas sehr Selbstverständliches, nämlich er erkennt Wahlergebnis und den Wahlsieger an. Das Bemerkenswerte finde ich eher, dass es ausgesprochen werden muss, denn in allen anderen Wahlen wäre das völlig normal. Aber hier geht es um die AfD, der Landesverband, um den es geht. In Sachsen-Anhalt ist er vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Gleichzeitig hat ihn fast jeder Zweite gewählt. Das ist natürlich ein Ergebnis, das den Ministerpräsidenten nicht gefällt. Er sagt damit zunächst, es gefällt mir überhaupt nicht, aber es ist demokratisch zustande gekommen. Insofern würde ich da nichts weiter hinein interpretieren als genau das.
Die AfD hat die Landtagswahl im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt klar gewonnen. Gut 44% der Wählerinnen und Wähler stimmten für sie. Ob und wenn ja, wie und mit wem sie regieren wird und ob das eventuell auch Friedrich Merz seinen Job kosten könnte, darüber spreche ich jetzt mit dem Chefredaktor der NZZ Deutschland, Florian Eder. Ich bin Dominik Schottner, herzlich willkommen.
5, 4, 3, 2, 1. Die Prognose der Forschungsgruppe.
Florian, das, was wir eben gehört haben, das war der Jubel der AfD bei der Wahlparty in der Landeshauptstadt, kurz nachdem die Ergebnisse bekannt gegeben worden waren. Alle Umfragen hatten wirklich diesen Sieg vorhergesehen. Hat er dich in der Deutlichkeit überrascht?
Unbedingt in dieser Deutlichkeit. Der Sieg selbst natürlich nicht. Aber ein Ergebnis der AfD, das sich verdoppelt hat und gleichzeitig ein Ergebnis der CDU, das sich halbiert hat, das ist qualitativ wirklich noch einmal was anderes, fand ich. Das ist ja nicht nur ein Sieg der AfD, sondern ein Zusammenbruch eigentlich der bisherigen Kräfteverhältnisse. Das sehen wir an der Zusammensetzung des Landtags. Es braucht wirklich, wenn es überhaupt gelingt, von allen anderen quasi jede einzelne Stimme, um stärker zu werden als die AfD. Das ist eine ganz neue Ordnung. Das Entscheidende finde ich auch, dass die hohe Wahlbeteiligung die AfD, anders als früher auf die Hoffnung war, nicht zurückgedrängt hat, sondern tatsächlich die Mobilisierung vor allem der AfD entgegengekommen ist, die hohe Mobilisierung. Wir haben Zahlen gesehen von den Wahlforschern, dass ein großer Anteil der Menschen, der die AfD gewählt hat, aus den Nichtwählern kam, also genau deswegen diesmal zur Wahl gekommen ist. Das widerlegt natürlich eine recht bequeme Hoffnung, dass man als die Partei in der Mitte nur die Nichtwähler mobilisieren muss, hat sich als umgekehrt herausgestellt.
Ein Faktor, der bei der Wahl auch entscheidend war für die AfD, war der Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, immens populär. Welche Themen waren denn aber entscheidend für die Wählerinnen und Wähler?
Man muss aufpassen, dass man den Wahlsieg nicht monokausal erklärt. Wir denken ja oft, und in Berlin hat man auch derlei Stimmen gehört, dass es nur Sorge um Überfremdung, Migration und sowas war. Das schien gar nicht der Fall zu sein. Soziale Sicherheit und wirtschaftliche Sorgen waren tatsächlich wichtig, und zwar nicht Sorgen um die Zukunft des Landes, sondern sehr persönliche Sorgen der Menschen, dass das Geld nicht bis zum Ende des Monats reicht. Wir haben 70% haben sich laut Infratest-DiMAP darum gesorgt, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Das ist insbesondere wichtig in einem Bundesland, das im Durchschnitt sehr niedrige Einkommen hat, die niedrigsten in Deutschland, und eine recht alte Bevölkerung, die sich natürlich relativ viele Sorgen macht. Dazu eine sehr massive Unzufriedenheit mit Berlin und mit der Bundesregierung. Das sieht man in allen möglichen Werten. Friedrich Merz, der Bundeskanzler, kommt tatsächlich nur auf 9% Zustimmung bei den Menschen in Sachsen-Anhalt. Also das ist desaströs für ihn. Es ist auch nahezu peinlich. Natürlich spielt Migration eine Rolle, Russland, Energiepolitik, identitätspolitische Dinge. Aber ich glaube, was darüber liegt und was das eigentlich zusammenhält wie ein Schirm, ist so ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem bestehenden politischen Angebot. Und Sigmund hat dieses Gegenangebot eben sehr, sehr gut personalisiert und auf sich bezogen. Sehr präsent in Social Media, sehr jung, auch im Vergleich zu den anderen, Mitte 30 erst. Einer, der von hier ist, kein Berliner Berufspolitiker, der entsandt wurde oder wie der Ministerpräsident Schulze vorher in Brüssel war. Das hat ihm offenbar sehr geholfen und interessant fand ich, dass die AfD praktisch quer durch alle Alters- und Geschlechtergruppen voranlag. Das war kein Phänomen von jungen rechten Männern oder alten Leuten. Das ist offenbar ein Angebot, das auf viel Interesse gestoßen ist. Also keine Ein-Themen-Wahl, eher so, dass sehr viele Menschen wollten, dass es so nicht weitergeht.
Was mich überrascht hat jetzt in diesem Wahlabend, wir nehmen um kurz vor 21 Uhr auf, ist so ein bisschen das Narrativ, das die AfD-Spitzenpolitikerinnen und Politiker so platziert haben an der einen oder anderen Stelle. Ulrich Siegmund hatte ja vor der Wahl, so erinnere ich mich jedenfalls, gesagt, er würde eigentlich am liebsten alleine regieren wollen, also mit einer absoluten Mehrheit. Danach sieht es jetzt um eben kurz vor 21 Uhr nicht aus. Da fehlt wohl eine oder zwei Stimmen oder ein paar mehr vielleicht sogar noch. Hat er deswegen, wie wir es jetzt vielleicht gleich hören werden, doch die Handrichtung Union ausgestreckt?
Und ich werde jetzt nach der Wahl, egal wie es jetzt heute Abend weitergeht, genau das machen, was ich vorher angekündigt habe. Ich werde sagen, als Demokrat werde ich immer, und das haben wir seit 10 Jahren gemacht, immer allen Kräften die Hand ausstrecken, die mit uns eine grundsätzliche politische Kehrtwende in diesem Land herbeiführen möchten. Wenn es diese Kräfte im neuen Landtag von Sachsen-Anhalt geben sollte, dann ist das völlig in Ordnung.
Ist das eine ausgestreckte Hand?
Das ist natürlich eine ausgestreckte Hand. Ich würde nicht sagen, dass sie nur an die Union ausgestreckt ist, die ja genauso wie alle anderen Kräfte, die Stand jetzt im Landtag sind, ausgeschlossen hat, mit der AfD zu arbeiten. Aber wenn man ihm zuhört, kann das zum Beispiel eine Einladung an das BSW sein, an das Bündnis Sachsen-Wagenknecht, die Stand jetzt nicht sicher drin sind, auch nicht sicher draußen sind, so um 5% herum. Wenn die drin sind, ist es nochmal alles komplizierter, aber die sind eine Kraft, die nicht explizit ausgeschlossen hat, mit der AfD zu arbeiten. Ich glaube aber, dass was Größeres passiert ist heute Abend. Tatsächlich hat Sigmund in der vergangenen Woche nicht nur ausgeschlossen, eine Koalitionsregierung zu führen, sondern er hat auch nochmal sich so ein kleines Türchen offen gelassen, zu sagen, wenn ich keine stabile, absolute Mehrheit habe, dann will ich nicht. Es müssen schon irgendwie ausreichend Leute sein, nicht, dass mir jemand krank wird, solche Dinge. Sowas hat er heute nicht wiederholt. Ich glaube, dass er schon zum Teil verstanden haben muss, dass mit diesen 44%, über die wir reden, eine Verantwortung einhergeht, die man nicht wegschieben kann, zu sagen, das ist der Wahlsieger und der muss sich entsprechend verhalten. Man produziert ja nur Enttäuschung gegenüber den eigenen Leuten, wenn man also so nah rankommt an Regierungsverantwortung und dann sagt, aber jetzt tue ich nichts damit. Ich glaube, das ist ein Verhalten, das man einem Wahlsieger zuschreibt.
Wenn ich mir jetzt aber in die Schuhe eines AfD-Wählers versetzen würde, der vielleicht gesagt hat, ich wähle die jetzt, weil ich die anderen alle satt habe, die vergangenen Jahre haben ja nicht gepasst, die sollen das jetzt mal alleine machen. Und jetzt steht da Sigmund und sagt, naja, ich brauche vielleicht aber doch Partner, weil das Ergebnis eben doch nicht so war. Würdest du sagen, das ist Wählertäuschung?
Das wäre mir zu groß, Dominik. Er hat gesagt, allein regieren ist ein Ziel. Das sagt man, wenn man es irgendwie in greifbarer Nähe hat. Das hat er nun wahrscheinlich verfehlt. Aber nach einer Wahl muss man natürlich mit dem Ergebnis arbeiten. Das geht allen so. Ich finde, einen interessanten Widerspruch ist vielleicht noch ein anderer. Nicht, dass er der Koalition ausgeschlossen hat, sondern den Kompromiss eigentlich als Verrat dargestellt hat, als solchen. Jetzt muss er womöglich selbst welche schließen. Das finde ich einen interessanten Fakt, weil darin für mich ein bisschen die demokratische Prüfung der AfD auch liegt. Heute Abend haben wir viel gehört, sogar von extremen Politikern wie Björn Höcke, dass man die Spaltung überwinden muss in diesem Land und so weiter. Also das ist jetzt wirklich, das kann man ihm abnehmen oder ich würde es eher nicht tun. Das ist aber ein Scheideweg jetzt, wo man sehen will, ob die AfD tatsächlich Interesse hat, mit anderen regieren zu können oder eben nicht.
Dann noch eine letzte Frage zu dieser ausgestreckten Hand, ob man die jetzt sieht oder nicht, aber die CDU in Person von Sven Schulze, also dem noch Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, hat ja eben so ein klitzeklein wenig aus meiner Sicht jedenfalls die Hand ausgestreckt, aber die Generalsekretärin der Bundes-CDU, Franziska Hoppermann, die war da sehr klar, die hat, als sie von dem Kollegen von der ARD gefragt wurde, ob die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt denn geschlossen steht gegen die AfD, Folgendes gesagt.
Glauben Sie, es steht Ihre Fraktion hier in Sachsen-Anhalt in Magdeburg?
Ja, selbstverständlich steht das.
Florian, wer hat da das Sagen? Berlin oder Magdeburg?
Formal ist es natürlich so, dass die CDU-Fraktion im Magdeburger Landtag jemanden zum Ministerpräsidenten wählt. Da kann niemand den Stimmzettel führen. Aber es ist natürlich völlig ausgeschlossen, dass bei einer Frage dieser Dimension Sachsen-Anhalts CDU bestimmt völlig unabhängig von Berlin irgendwas entscheidet und in dem Fall entscheiden würde, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Hoppermann hat die Bundeslinie sofort wirklich maximal festgezurrt. Das ist schon ein Unterschied, auch in der Wortwahl. Das ist mir auch aufgefallen. Keine Zusammenarbeit. Die Spekulation über Abweichler hat sie sofort sehr klar und hart zurückgewiesen. Das ist natürlich ein interessanter Konflikt. Je schwieriger die Arithmetik in Magdeburg wird, dass man irgendwie eine Art von Mehrheit hinkriegt, desto nervöser wird man in Berlin, weil man sich nicht sicher sein kann, dass alle dieser sehr festgezurrten Linie jetzt einfach folgen werden.
Oder man könnte sagen, man hat aus den Fehlern von 2020 gelernt, als man in Thüringen mit den Stimmen der AfD und der CDU Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt hat und Angela Merkel hinterher, ich sag mal, reingegrätscht ist.
Ich denke, die Ausgangslage war natürlich leicht eine andere, ja, weil es ein gewisser parlamentarischer Coup war, der da in einem späteren Wahlgang den FDP-Kandidaten mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten kurzzeitig gemacht hat. Hier ist ja die AfD selbst, die Regierungsanspruch hat. Also wir sind zwar einige Jahre weiter, aber das ist nochmal krasser als Ausgangslage. Angela Merkel ist reingegrätscht von einer Dienstreise aus Afrika aus, wenn ich mich recht erinnere.
Hochungewöhnlich?
Hochungewöhnlich, weil AKK, die damalige CDU-Vorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer, extra hingefahren ist und es nicht vermocht hat, diese Entscheidung zurückzudrehen. Also da ist die Ausgangslage auch eine andere, weil Friedrich Merz sowohl Parteivorsitzender als eben auch Bundeskanzler ist, seine Autorität aber auch enorm geschwächt ist durch den heutigen Abend und ich gar nicht sicher wäre, ob er es unbedingt versuchen möchte. Er hat die Bundes-CDU ja bereits durch seine Generalsekretärin erst einmal eingreifen lassen. Aber es ist schon wahr, wenn jetzt einzelne CDU-Abgeordnete tatsächlich von der Fahne gehen, Partei wechseln oder jedenfalls in der Abstimmung für den AfD-Kandidaten stimmen, dann hätten wir sofort eine nicht nur sachsen-anhaltinische CDU-Krise, sondern eine richtig ausgewachsene Krise der CDU als Bundespartei.
Wir sind gleich zurück.
Der nordische Sommer ist eine Einladung, die Sehnsucht nach Weite und Abenteuer zu stillen und ein neues Kapitel ihrer Reisegeschichte zu schreiben. Erleben Sie die endlosen Wälder Lapplands, das kulturreiche Baltikum, die imposanten Schlösser Schottlands oder die faszinierenden Landschaften Islands. Planen Sie jetzt Ihr Nordenabenteuer auf kontiki.ch.
Stand jetzt hat in Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl eine Koalition, eine mögliche Koalition aus CDU, SPD, Grünen und Linken eine sehr wackelige Mehrheit mit 42 der 83 Sitze im Landtag. Trotzdem, Florian, lass uns mal auf die SPD und die Grünen schauen. Die haben ein ziemlich respektables Ergebnis mit gut 8% und 9% erzielt. Beiden war deutlich weniger vorausgesagt worden. Hast du eine Erklärung dafür, warum es so relativ gut gelaufen ist?
Die Mobilisierung würde ich auch da als Erklärung sehen. Die extreme Polarisierung hilft natürlich nicht nur der AfD, sondern die mobilisiert auch Menschen, die wollen, auf Teufel komm raus, dass man die AfD verhindert. Ich meine, deswegen hat die Wahlbeteiligung und die Mobilisierung auch der CDU vor allem nicht geholfen, den anderen dann eben schon ein bisschen, die sich als sehr unterschiedliche, aber doch vor allem Anti-AfD-Angebote gesehen haben. Ich würde aber die 8% oder 9% auch nicht als große Renaissance jetzt missverstehen. Angesichts von so einem Ergebnis einstellig natürlich eine bemerkenswert niedrige Definition von Erfolg.
Dann lass uns noch eine Etage tiefer gehen zur FDP. Die ist aktuell eigentlich noch Regierungspartei in Sachsen-Anhalt, hat aber jetzt nur so ein bisschen über 2% bekommen. Ist das in Sachsen-Anhalt zumindest das Aus der FDP?
Also keine Ahnung, ob es das aus ist, aber es ist natürlich verheerend. Eine Regierungspartei, die rund 2% nur in der Wahl bekommt, hat überhaupt nicht bewiesen, wofür sie da sein möchte, wofür sie gut ist, wofür man sie braucht. Das ist nicht bloß ein Verlust, das ist tatsächlich die Marginalisierung, zumindest wenn nicht der politische Tod. Das Problem ist aber nicht nur eins dieses Landesverbands, sondern ja ein bundesweites, wie wir sehen. Niemand weiß richtig oder es wissen nur eine sehr geringe Zahl von Menschen, wofür sie die FDP im Moment brauchen. Mhm. Der Wirtschaftsliberalismus, für den sie gestanden hat, wird teilweise von der Union besetzt. Protest von rechts wird von der AfD besetzt. Gesellschaftsliberale Wähler haben irgendwie andere Angebote. Die Mitte ist sehr breit, da findet sich was. Aber natürlich können Parteien zurückkommen, das haben wir schon gesehen. Die FDP hat es selbst schon einmal bewiesen. Aber 2% sind natürlich nicht ein weiterer Warnschuss, sondern ein richtiger Einschlag.
Mhm. Über eine Partei haben wir am Rande schon gesprochen, aber noch nicht explizit. Und das ist das Bündnis Sahra Wagenknecht, kurz BSW. Du hast es schon angedeutet, wenn das BSW reinkommt, ändert sich eigentlich fast alles im Landtag, in der Zusammensetzung des Landtags. Was will diese Partei?
Interessant ist es tatsächlich, dass das BSW mit einem 10% am Ende, weil sie rund um 5% sind, das Ganze nochmal verändern und verkomplizieren kann eigentlich nochmal. Wenn das BSW reinkommt, ist es so, dass man auch das eigentlich noch braucht, um es kurz zu sagen, um eine Mehrheit gegen die AfD zu organisieren. Und es wird angesichts der politischen Positionen dieser Partei noch ein bisschen schwieriger, da gemeinsam eine Linie zu finden. Politisch sind sie wirtschaftlich eher eine linke Partei, sehr restriktiv bei Migration, wollen eine fundamental andere Russland- und Ukraine-Politik als die etablierten Parteien. Da wiederum ist man relativ nah an der AfD. Das ist eine Partei, die rund um ihre Vorsitzende und um frühere Vorsitzende herum gebaut ist und deren Programm eigentlich vertritt. Die wollen auch einen anderen Politikstil. Jedenfalls propagieren sie das, einen Magdeburger Weg, wie das BSW das genannt hat, mit wechselnden Mehrheiten. Sie würden auch einen Ministerpräsidenten zusammen mit der AfD wählen, wenn es ein unabhängiger Ministerpräsident ist. Also lauter Dinge, die im jetzigen Parteiensystem, im jetzigen politischen System der Bundesrepublik, wie wir es kennen, eigentlich nicht vorgesehen sind.
Aber das können wir Stand jetzt, 21.09 Uhr ist es inzwischen, eben noch nicht abschließend bewerten. Florian, in 2 Wochen wird auch in Berlin, der Bundeshauptstadt, und in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. In Berlin, glaube ich, kann man so sagen, ist die AfD eine Partei unter vielen, die so plus minus 2% von den 20% entfernt ist. In Mecklenburg-Vorpommern aber könnte sie die SPD auch überholen als stärkste Partei. Dieser heutige Wahlsonntag, hat der irgendeinen Effekt auf diese beiden anderen Wahlen?
Ich glaube schon, dass er einen Effekt hat und einen ziemlich unmittelbaren Effekt. Ein Mobilisierungsschub für die AfD würde ich vor allem in Mecklenburg-Vorpommern sehen. Reden wir erst über dieses Land, weil es 2 sehr unterschiedliche sind. Mhm. So ein Erfolg erzeugt natürlich eine gewisse Erwartung in 2 Wochen. Vor allem ein Erfolg, der nicht einfach ein Wahlsieg ist, sondern der so eine psychologische Schwelle überschritten hat von 40%. 40% plus ist da kein Umfragegespenst mehr oder so, sondern einfach ein sehr reales Wahlergebnis und es weckt natürlich Begehrlichkeiten. In Mecklenburg-Vorpommern glaube ich schon, dass das den Kampf um Platz 1 beeinflussen kann. Berlin ist aber natürlich deutlich anders, urbaner, eine andere Sozialstruktur, nicht einfach übertragbar. Die AfD ist stark, aber bei weitem nicht in dieser Größenordnung, gehört zu den größeren Parteien, wovon 3 oder 4 ungefähr gleich stark sind in dieser Stadt. Und in Berlin würde ich tatsächlich eher damit rechnen, dass dieser AfD-Erfolg die Gegner mobilisiert, die insgesamt zusammengenommen einfach deutlich stärker sind in Berlin.
Dann lass uns noch eine Ebene nach oben schauen, auf die Bundesebene. Alice Weidel, eine der beiden Bundessprecherinnen der AfD, hat bei den Kolleginnen und Kollegen der ARD eben noch weiter in die Zukunft geschaut, auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die im kommenden Frühjahr 2027 stattfinden wird.
Und ich werde Ihnen noch eins sagen, womit ich rechne, dass die CDU niemals mehr eine Wahl gewinnen wird. Bei einem Bundestagswahl nicht und in keinem Land wird die CDU noch irgendwas holen können. Vielleicht noch in Nordrhein-Westfalen so ein bisschen, wenn man da nicht den Hendrik Wüst dann gegen den Friedrich Merz tauscht.
Da war eine Menge drin, Florian. Austausch Friedrich Merz gegen Hendrik Wüst, aber vor allem auch, sie wird nie wieder eine Wahl gewinnen, die CDU. Hat Alice Weidel recht?
Ich glaube nicht, dass man aus diesem heutigen Wahlabend in Sachsen-Anhalt extrapolieren kann, dass die CDU nie wieder eine Wahl gewinnt. Das ist natürlich Wahlparty-Rhetorik, die Weidel da fährt. Der zweite Teil ist schon interessanter. Merz ist durch den Abend enorm geschwächt. Das ist natürlich sehr wahr. In Sachsen-Anhalt sagen fast 60%, die Bundesregierung verdiene einen Denkzettel. Merz bekommt nur 9% Zustimmung. Die CDU wird von fast 60% als hauptverantwortlich für die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung genannt. Da ist Feuer auf dem Dach und es ist große Nervosität. Zum Kanzlertausch, ich glaube, das wäre mir ein bisschen früh. Wüst ist ein natürlicher Name, CDU-Politiker, regiert ein großes Land und verkörpert einen ganz anderen Stil als Merz, einen, den wir vielleicht auch schon hatten, aber es ist was anderes als Merz. Aber von seiner Ablösung zu sprechen, ist natürlich spekulativ, allein wenn man das Grundgesetz kennt und wie die Mechanismen der Kanzlerwahl gehen, wenn man die Partei kennt, wenn man weiß, was jetzt geschehen müsste, damit das schnell geht, glaube ich, dass es wirklich verfrüht ist. Aber entscheidend sind die nächsten Wahlen, auch die in 2 Wochen schon, und Merz' Fähigkeit, irgendwie den Eindruck umzukehren, dass seine Regierung nichts tut, als in Serie Wählererwartungen zu enttäuschen. Ich glaube, wenn ihm das nicht gelingt, dann wird es wirklich auch für ihn langsam ernst.
Was glaubst du zum Abschluss? Welche Karriere wird der Begriff Brandmauer nehmen?
Ich glaube, dass der Abend auch zeigt, dass die Brandmauer eine Illusion ist. Natürlich kann man sich zumauern gegenüber dem, was auf der anderen Seite dieser Mauer passiert, aber es ist inzwischen so groß, dass man ziemlich eingemauert ist.
Sagt Florian Eder, Chefredakteur der NZZ Deutschland. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Und alle Wahlergebnisse und natürlich einige Analysen und Kommentare zur Abstimmung in Sachsen-Anhalt findet ihr bei uns auf nzz.ch und in der App. Und in die Folgenbeschreibung packe ich euch noch einen Link zu einem Gratis-Abo. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören.